Staunen über den vertrauten Fremden. Das ist das Thema der Predigtreihe, in die wir heute einsteigen wollen. So ist es überschrieben. Und auf die Frage, was ist Gott? Da kenne ich zumindest so eine ganze Bandbreite an Antworten von Menschen. Von der einen Seite, wo Menschen sagen, für mich ist Gott eine Erfindung von Menschen, bis hin zur anderen Extreme, wo jemand zu mir mal gesagt hat, Gott ist alles für mich. Und dazwischen eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Antworten, Meinungen. Ihr habt vorher fleißig ausgefüllt. Ich sehe schon, wenn wir alles vorlesen, dann wird es zu viel. Trotzdem würde ich gerne mal ein paar da rausgreifen, um zu sehen, was denkt ihr denn, wer Gott ist? Hier steht zum Beispiel drauf, was ist Gott? Der Glauben. Ganz kurz und bündig. Ein anderer schreibt, Gott ist Vater, Freund, eine Person in drei, was gibt's noch? Mein Befreier von vielen Zwängen, Liebe, Ursprung, Gnade, Vater, nochmal Vater. Wir können jetzt noch weiter ziehen und wir würden noch viel mehr Meinungen herausfinden. Vermutlich, wenn wir auf die Straße gehen würden zu den Leuten, dann würden wir noch mehr Meinungen hören, was Gott ist. Und so hat irgendwie jeder so seine Vorstellung, seine Antwort, seine Definition von dem, was Gott ist. Und was auf diesen Zetteln steht, was ihr da drauf geschrieben habt, das kommt aus ganz unterschiedlichen Quellen, woher ich das weiß. Ich weiß nicht, woher du das weißt, was auf deinem Zettel drauf gestanden ist. Woher du weißt, was Gott ist. Zum Beispiel kann es sein, ich weiß es aus der Bibel. Oder ich weiß es aus irgendwelchen Büchern. Ich weiß es von Menschen, die mir darüber erzählt haben. Ich weiß es vielleicht von meinen Eltern, die mich so erzogen haben. Vielleicht weiß ich es auch, weil ich das erlebt habe mit Gott, dass Gott so ist. Oder weil ich das fühle, dass Gott so ist. Und so sammelt sich im Laufe des Lebens bei jedem so eine ganze Kiste voll Antworten, was Gott ist. Wenn man so möchte, hat jeder Mensch so eine Gott-Schublade, die man mit sich herumträgt. Und da kommen dann all die Dinge rein, die man von Gott weiß oder zu wissen meint. Ich stifte auch gleich. Da kann man nämlich noch mehr aufschreiben, denn im Laufe des Lebens, da kommt immer mal wieder was Neues dazu, was ich Neues von Gott gelernt habe. Manchmal muss man auch was rausnehmen, weil ich sage, nee, da habe ich mich vertan, so ist Gott doch nicht. Vielleicht merke ich Gott auch so nicht und denke, soll ich es nochmal raussortieren oder lasse ich es drin in meiner Gottschublade? Und so entsteht im Laufe des Lebens ein Bild darüber, was Gott ist, oder zumindest was ich für Gott halte. Jetzt könnte man ja sagen, wenn das so ist, dann muss ich nur lang genug nachdenken, muss vielleicht mit Professoren reden, muss vielleicht mit lebenserfahrenen Christen leben, muss jeden Tag in der Bibel lesen, muss vielleicht zu jedem Gottesdienst in unserer Reihe gehen und dann werde ich irgendwann rausfinden, was Gott ist. Dann kann ich irgendwann sagen, jetzt habe ich es kapiert, Gott ist so und so, Schublade zu, fertig mit Gott. Manchmal ist so ein Prozess aus eher unterbewusst, dass man sagt, na, okay, ich bin zufrieden mit dem, was ich über Gott weiß. Vielleicht weiß ich noch nicht alles, vielleicht gibt es da noch mehr, aber gerade habe ich nicht so die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und auch dann sagt man Schublade zu, ich weiß, was Gott ist. Oder manchmal ist es auch sehr bewusst, dass man sagt, mit Gott, da komme ich nicht zurecht, ich habe mit Gott abgeschlossen. Gott spielt in meinem Leben keine Rolle, Schublade zu, fertig. Egal, wie es um deine Schublade steht, ganz persönlich, ich wünsche uns und ich bete darum, dass Gott uns vielleicht gerade während dieser Predigtreihe ganz neu als der Gott begegnet, der in keine Schublade hineinpasst. Gott passt in keine Schublade. Oder wie der alte Kirchenlehrer Augustin es mal ausgedrückt hat, wenn du ihn verstehen könntest, dann wäre er nicht Gott. Wenn du ihn verstehen würdest, wäre er nicht Gott. Wenn Gott in deine Schublade hineinpassen würde, dann hättest du Gott unter Kontrolle. Und dann wäre nicht mehr Gott Gott, sondern dann wärst du Gott. Deswegen passt Gott in keine Schublade. Deswegen bleibt Gott immer der vertraute Fremde. Die Frage ist also, was ist dieser Gott? Was ist dieser vertraute Fremde? Und ich wurde jetzt schon im Vorfeld einige Male angesprochen, zu sagen, ja, muss das nicht heißen, wer ist Gott? Was ist Gott? Ist das nicht komisch? Hast du gefehlt in der Deutschstunde, wo es um die Artikel mit der, wie das ging? Nein, habe ich nicht. Ich habe diese Formulierung so übernommen aus einem Katechismus, also einem Buch, worüber der christliche Glaube unterrichtet wird und oft in so einem Frage-Antwort-Schema. Und in dem Westminster-Katechismus wird diese Frage so formuliert: Was ist Gott? Und dann geantwortet: Gott ist Geist, unendlich, ewig und unveränderlich in seinem Sein, seiner Weisheit, Kraft, Heiligkeit und Gerechtigkeit, Güte und Wahrheit. Dieser Satz wird uns die nächsten Wochen begleiten. Und heute heißt das Thema erkennbar anders und es geht um den ersten Teil dieser Frage und Antwort. Um den Teil, was ist Gott, und den ersten Abschnitt der Antwort: Gott ist Geist. Gott ist Geist. Wenn jetzt Gruselfilme oder Halloween-Verkleidungen in den Sinn kommen, das ist hier nicht gemeint. Das heißt nicht, Gott ist ein Gespenst, sondern was das ausdrücken will, heißt: Gott ist grundlegend anders. Gott ist grundlegend anders. Ein großer Theologe des vergangenen Jahrhunderts war Karl Barth. Das war jemand, der viel geschrieben hat. Und es gab einen Verlag, der versucht hat, alle seine Werke zu bündeln. Das sieht dann so aus: Also wer viel Platz und viel Geld hat, kann sich Karl Barth kaufen. 54 Bände. Und dabei hat er nicht mal alles zu Ende geschrieben, was er noch vorhatte zu schreiben. Sein Hauptwerk, die kirchliche Dogmatik, ist unvollendet geblieben. Und wisst ihr, was dieser Mann, der so viel über Gott nachgedacht und so viel über Gott geschrieben hat, über Gott sagt? Karl Barth sagt: Gott ist der ganz andere. Gott ist der ganz andere. Und er meint damit nicht, dass es unmöglich ist, über Gott nachzudenken, und deswegen können wir es gleich sein lassen. Sondern er sagt: Trotz meines ganzen Verstehens, trotz all dem, was ich geschrieben und zu mal glauben habe, trotzdem bleibt Gott der andere, der große Unbekannte. Gott ist Geist, er ist der ganz andere. Wenn man der Bibel liest, wird es auch an manchen Stellen deutlich. Jeremia 23, Vers 23, da sagt Gott zum Beispiel: Bin ich nur ein Gott, der nahe ist und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Gott meint hier: Denkt ihr wirklich, ihr bekommt mich unter Kontrolle? Ihr bekommt mich, Gott, in eure Schublade hinein? Jesus ist einmal auf ungewohnter Strecke unterwegs mit seinen Jüngern, nämlich in Samarien. Und das war so ein Landstrich, wo man als frommer Jude nicht durchgegangen ist. Weil da wusste man, man kriegt mindestens verächtliche Blicke, wenn nicht sogar eine Abreibung. Und der Grund, warum es so Spannungen gab zwischen Israel und Samarien, war ein religiöser Grund. Denn die Juden haben gesagt, die Samaritaner, die glauben nicht richtig. Die hatten ihre eigenen Anbetungsstätten, wo sie auch irgendwie den Gott Israels angebetet haben, aber sie hatten halt noch mehr Götter. Und deswegen hat man den Kontakt mit denen, soweit es denn geht, vermieden, und man ist nicht durch ihre Länder durchgegangen. Aber Jesus hat beschlossen, genau da durchzugehen. Und sie kommen an dem Dorf Sychar vorbei, in der Mittagshitze, und Jesus lässt sich erschöpft und müde an dem Brunnen nieder. Die Jünger gehen schon mal vor und wollen was zu essen kaufen. Und dann kommt eine einheimische Frau zu diesem erschöpften Jesus an den Brunnen, und sie zwei fangen ein Gespräch an. Und Frank hat vorhin von dem ersten Teil dieses Gesprächs erzählt, was schon wahrscheinlich viele von euch kennen, wo Jesus dieser Frau Wasser des Lebens anbietet und sagt: Ich gebe dir etwas, was deine tiefsten Sehnsüchte stillt. Und die Frau merkt in diesem Gespräch, Jesus ist nicht ein normaler Mensch. Und sie sagt: Ich nutze jetzt diese Chance, weil da ein Prophet ist, mit dem ich wohl rede, um ihm eine Frage zu stellen, die mir auf dem Herzen brennt. Von dieser Frage lesen wir in Johannes 4, Vers 19. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte: Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten. Denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frage, die dieser Frau auf dem Herzen brennt, ist die Frage, wo ist der richtige Gott, der richtige Ort, um Gott anzubeten? Und noch eine Ebene tiefer, die Frage, wo ist der Ort, wo Gott zu finden ist? Sie sagt, meine Vorfahren, die sagen, Gott ist auf diesem Berg hier in Samarien zu finden. Die Juden sagen, er ist in Israel, in Jerusalem, im Tempel zu finden. Wo ist denn jetzt der Ort? Was stimmt? Wo kann ich Gott begegnen? Wo ist der Ort, wo Gott mich hört? Wo ich hinkommen kann? Und Jesus antwortet auf diese Frage, es wird die Zeit kommen und sie ist schon da. Da wird sich die Frage nicht mehr um die Orte drehen. Es wird eine Zeit kommen und sie ist schon da. Da werden Menschen wissen, wie sie zu Gott kommen können. Da werden sie erkannt haben, wie der Weg zu Gott ist. Zu diesem Gott, wo es einen Zugang braucht. Weil dieser Gott Geist ist, der ganz andere. Ein Gott, der für Menschen unerreichbar ist. Der letzte Vers nochmal, Vers 24. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Darin steckt es. Gott ist der ganz andere, der für den Menschen unerreichbar ist, der vollkommen anders ist als Menschen, als die Schöpfung. Der Gott, der kein Körper ist, der kein Gegenstand ist. Wenn Gott ein Gegenstand wäre, dann wäre es die entscheidende Frage, wo ist Gott? Ist er in Samarien auf dem Berg oder ist er in Jerusalem? Weil ein Gegenstand kann nur an einem Ort sein. Jesus sagt, Gott ist Geist, er ist eine Wirklichkeit, die aber gleichzeitig nicht verfügbar ist. Gott ist einer, der alles durchdringt und der trotzdem nicht definierbar ist, weil er nicht innerhalb von Raum und Zeit ist. Gott ist der, der die Welt erfüllt und der trotzdem nicht zu greifen ist. Er ist der ganz andere. Er ist kein Teil dieser Schöpfung, er ist kein Teil dieser Welt und deswegen ist er für Menschen nicht zu erreichen. Gott ist Geist. Und das stellt die Frage, wenn Gott so ist, ist es dann für Menschen unmöglich, ihn zu erreichen? Oder kann ich als Mensch überhaupt etwas sagen über diesen Gott, der so anders ist? Und hier ist es interessant, dass Jesus nicht sagt, es ist unmöglich, etwas über Gott herauszufinden. Sondern in der ganzen Bibel merken wir, Gott lässt sich finden in dieser Welt. Gott lässt etwas über sich herausfinden, ganz grundlegend in der Schöpfung, wo wir Spuren desjenigen finden, der sie geschaffen hat. Und ganz im Besonderen durch das Volk Israel. Jesus sagt hier, wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Und er greift zurück auf eine große Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel hat, wo Gott sichtbar wird für Israel und für die Völker außenrum, durch das, was er in der Geschichte des Volks Israel tut. Und wo Gott sich immer wieder einlässt auf menschliche Möglichkeiten, auf den Tempel, wo er sagt, da lasse ich mich finden. Dem Gesetz, heute der Bibel, etwas ganz Menschliches, ein Buch. Und Gott sagt, ich lasse mich darin von euch finden. Und in diesem Buch, in der Bibel, finden wir auch den Höhepunkt des Weltlichwerdens von Gott in dieser Welt. Nämlich als Gott sich selbst entschließt, als Mensch hineinzukommen in diese Welt. Der ganz anders ist. Er kommt als Mensch hinein, um in Beziehung zu Menschen zu treten. Er lässt sich erkennen. Wisst ihr, wenn Gott sich nicht zeigen würde, wenn er sich nicht einlassen würde, sich nicht finden lassen würde, hätten wir als Menschen keine Chance, etwas über ihn auszusagen, ihn zu erkennen. Aber Gott, er zeigt sich durch seine Schöpfung, durch die Bibel und in allem durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Was erkennen wir, wenn wir uns das anschauen, was Gott uns von sich zeigt? Was will Gott uns sagen? In Vers 23 heißt es in Johannes 4, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Die Zeit ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Ich finde das interessant. Jesus sagt hier nicht, es wird die Zeit kommen, in der Menschen wissen, dass Gott der Vater ist. Es geht hier nicht ums Wissen, sondern er sagt, in der Menschen Gott anbeten werden als den Vater. Man merkt, es geht um Beziehung, nicht um Vernunft, nicht um Verstand. In Jesus zeigt sich Gott, und was ganz Entscheidendes können wir dort entdecken. Nämlich, dass Gott nicht irgendwo so ein griesgrämiger Blitzewerfer oben im Himmel ist, oder dass er eine ferne Macht im Universum ist, über die wir nichts sagen können, sondern in Jesus zeigt, Gott ist Vater, liebender Vater. Gott ist vertrauenswürdig. Wir dürfen ihm unser Leben anvertrauen, ihn anbeten. Das bedeutet nicht weniger, als dass wir unser ganzes Leben auf ihn ausrichten. Es gibt so Momente, in denen einem alles klar wird. Vor kurzem habe ich von Rebecca und Adam gehört. Und die beiden sind ein Paar, waren Tänzer und sind jeden Abend nach dem Auftritt essen gegangen miteinander. Rebecca war schon lange Vegetarier und ist an einem Abend besonders fertig von diesem Auftritt, mehr als an den anderen Abenden zuvor. Und Adam erkennt das. Und er schaut sie an und dann nimmt er von seinem Teller ein Stück Speck, hält es hier hin und sagt, ess das, Prost, das Eiweiß, das tut dir gut. Und die beiden heiraten später, ich weiß nicht, ob sie ihn genommen hat oder nicht, den Speck, aber Rebecca sagt, dieser Moment, als er mir den Speck hingehalten hat, das war der Punkt, wo ich wusste, er liebt mich wirklich. Darf ich so sagen? Jesus ist der Speck, den Gott uns reicht, um uns zu zeigen, ich liebe dich wirklich. In Jesus sehen wir, Gott liebt mich. Er ist der Vater, der in Beziehung zu mir treten möchte. Das funktioniert auch als Vegetarier. In der Bibel lässt sich Gott erkennen. Wir können lesen von diesem Vater, von dem Speck. Wir können davon lesen, dass er uns wirklich liebt. Und wir können jedermann zugänglich das für unser Leben herausfinden. Manche sagen, ich habe das auch ganz persönlich erlebt. Wir sprechen von Bekehrungserlebnissen. Sowas kann auch immer wieder passieren, wo ich merke, Gott spricht ganz persönlich mich an und macht mir nochmal ganz persönlich deutlich, ich liebe dich und ich will für dich dieser Vater sein. Jetzt gibt es an dieser Stelle aber eine große Gefahr. Und die Gefahr ist, dass ich die falschen Rückschlüsse ziehe. Dass ich sage, Gott ist Geist, Gott ist der ganz andere, den ich nicht erkennen kann. Jetzt hat er sich in Jesus gezeigt. Ich habe Jesus erkannt, aufgenommen und jetzt weiß ich, wie Gott ist. Das wäre der falsche Rückschluss. Denn nur weil Rebecca merkt, dass Adam sie wirklich liebt, hat sie doch nicht in diesem Moment, wo ihr den Speck gibt, sein komplettes Wesen bis ins Letzte erfasst. Sondern sie haben sich immer besser kennengelernt im Laufe ihrer Beziehung. In Jesus verstehen wir das Entscheidende über Gott. Aber wir haben nicht Gott verstanden. Sondern es ist eine Beziehung. Und das ist erst am Anfang und nicht das Ende des Kennenlernens, wenn ich Jesus kennenlerne. Gott lässt sich erkennen und gleichzeitig bleibt er immer der andere, der ganz anders ist. Ich möchte versuchen, nochmal an einem anderen Beispiel deutlich zu machen. Vermutlich kennt ihr alle eure Wohnung. Oder würde sagen, da kenne ich mich aus. Ich habe als Student in einem Einzimmer-Apartment gewohnt, sah natürlich noch viel aufgeräumter aus als das hier aus dem Internet. Und ich habe mich ziemlich schnell zu Hause gefühlt. Ich wusste, wie es da ist, wo alles ist. Als ich umgezogen bin in eine größere Wohnung, da haben wir eine Zeit lang gebraucht, bis wir wussten, wo alles ist. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal umgezogen seid. Wo sind die Steckdosen? Was sind das für komische Knarzgeräusche, die es da gibt? Wenn man eine Zeit lang wohnt, dann weiß man, wie die eigene Wohnung ist. Jetzt stellt euch mal vor, heute Nachmittag ruft mich der bayerische Ministerpräsident an und er sagt, David, wir brauchen ganz dringend noch einen Schlosspastor in Neuschwanstein. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie lange es dauern würde, bis ich dieses Schloss so gut kennen würde, wie meine Wohnung jetzt. Bis ich wüsste, wohin führen denn diese ganzen Gänge? Was verbirgt sich hinter den Türen von den vielen Zimmern? Je komplexer, je komplizierter ein Objekt ist, desto länger braucht es, bis wir es kennenlernen, bis wir es verstehen können. Wie komplex ist ein Mensch? Und wie oft ist es so, dass man hier nach Jahrzehnten noch merkt, der andere hat doch noch ganz andere Seiten, die ich noch gar nicht kannte. Im Positiven wie im Negativen. Von Jesus heißt es in Kolosser 2, Vers 9, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn wir schon merken, dass wir in Häusern eine Zeit lang brauchen, um uns zurechtzufinden, wenn wir merken, dass wir Menschen nie bis ins Letzte verstehen können, wieso leben wir oft in dem Glauben, dass wir Gott verstehen können? Gott ist der ganz andere. Er ist, wenn man so will, unendliches Schloss. Jesus sagt von sich, er ist die Tür zum Vater. Er ist die Tür, der uns hineinlässt in das Wesen Gottes, in dieses große Schloss mit unendlich vielen Zimmern und Gängen. Er lädt uns ein, darin zu leben, uns daran zu erfreuen und immer wieder neue Dinge kennenzulernen. Und wenn Jesus die Tür ist, dann ist der Heilige Geist wie derjenige, der uns an die Hand nimmt und mit uns durch dieses Schloss geht und uns immer noch mehr Zimmer, noch mehr Gänge zeigt auf unseren täglichen Erkundungstouren. Das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit. Ein Gott, der sich in drei Personen zeigt. Und zwar mit einem Ziel. Und das Ziel heißt nicht, dass Menschen verstehen, wie Gott ist. Sondern Gottes Ziel ist, dass Menschen ein Zuhause in ihm finden. Diese Menschen, die sich durch Jesus einladen haben lassen in das Wesen Gottes, die unterwegs sind mit dem Heiligen Geist, das sind diese Anbeter in Wahrheit und im Geist, von denen wir in Johannes 4 reden. Die Frage ist, bist du bereit, dass Gott dir noch mehr zeigen darf von sich? Bist du bereit, deine Schublade, was auch immer da drin ist, aufzumachen und dir noch mehr von Gott zeigen zu lassen? Und gestehst du Gott zu, dass Gott der ganz andere ist? Dass Gott anders ist, als was du schon in deiner Schublade drin hast? Anders als deine Vorstellungen, als deine Bedürfnisse, als deine Erwartungen? Gibst du Gott Raum, dass er sich als dieser ganz andere zeigen kann? Die Frau am Brunnen war bereit, ihre Schublade vor Jesus aufzumachen. Und sie hat erlebt, dass Jesus ihr nochmal was ganz anderes gezeigt hat. Ich möchte dich einladen, dass du diese Themen in dieser Predigtreihe mitnimmst in deinen Alltag, da wo du unterwegs bist, da wo es für dich praktisch wird, da wo es für dich vielleicht Zeit kostet, da wo es für dich Überwindung ist oder ein Wagnis ist. Heute diesen Satz, Gott passt in keine Schublade. Gott passt in keine Schublade. Und die Frage, bist du bereit, deine Schublade zu öffnen, damit Gott dir noch mehr von sich zeigen lässt? In der Ausarbeitung von der Predigtreihe haben wir gedacht, wie kann das denn praktisch werden? Und haben auch in der Gemeindeleitung darüber gesprochen. Und wir wollen euch ein Angebot machen, wie dieses Mitnehmen in den Alltag praktisch aussehen kann. Und zwar 117,3. 117, das ist die Zahl der Minuten, die ein durchschnittlicher Deutscher am Smartphone verbringt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ist auch nicht so wichtig.
Ja, am Tag?
Wir wollen, am Tag, ja, ja. Nicht pro Nachmittag oder so. Pro Tag, ja. Und wir wollen gerne die Möglichkeit geben, in eurem Alltag immer wieder daran erinnert zu werden, was Gott von sich sagt, was die Eigenschaften Gottes sind. Deswegen würden wir euch ein Bild zur Verfügung stellen, was ihr euch als Hintergrund machen könnt für euer Handy. Es ist nicht ganz so gelb wie hier vorne. Diese Woche das Bild, Gott passt in keine Schubladen. Ich werde später den Frank schicken, ich habe es auch, und ich schicke es euch gerne zu. Und es soll eine kleine Unterstützung sein, sich im Alltag immer mal wieder daran zu erinnern, unterbrechen zu lassen, ja, Gott passt in keine Schublade. Man muss nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, aber wenn man 117 Minuten im Tag darauf starrt, dann wird man vielleicht immer mal wieder daran erinnert. Und dann drei. Wir haben gedacht, es wäre schön, wenn jeder sich am Abend ein paar Minuten nimmt, um mal zu überlegen, was ist mir denn heute begegnet mit diesem Satz? Wo habe ich denn erlebt, dass Gott vielleicht anders ist als das, was in meiner Schublade liegt? Wo habe ich was Neues reingetan in meine Schublade? Wo war ich unterwegs mit diesem Satz? Und es gibt eine Zeit, die jeder Mensch am Abend hat, hoffentlich, und die wir aber nicht nutzen, die wir dafür nutzen könnten. Das ist die Zeit, wo meine Eltern gesagt haben, 3 Minuten sollst du Zähne putzen am Abend. Das ist vielleicht auch die Herausforderung, 3 Minuten Zähne zu putzen am Abend. Ein Angebot, das ist kein Muss, aber wir haben uns gedacht, vielleicht kann es helfen. Am Abend während des Zähneputzens nachzudenken. Was habe ich erlebt? Wo ist Gott ganz anders? Wo hat er mich herausgefordert, meine Schublade aufzumachen? Wo ist mir was aufgefallen mit diesem ganz anderen Gott? Wenn ich merke, dass ich noch nicht alle Räume an Gott kennen kann, dann gebe ich ihm Raum, mir mehr zu zeigen von sich. Dann gestehe ich Gott zu, dass er sich mir als dieser ganz andere zeigen lassen. Gott ist der andere. Gott passt in keine Schublade. Er ist größer als meine Vorstellung. größer als meine Erwartung. Er ist der, von dem Paulus in Römer 11, Vers 36 schreibt, denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.